Low Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
Herzlich willkommen zu High Voltage. Ich bin Martin Seiwert. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich bin eigentlich ein Freund eines harten und kompletten Energieembargos gegen Russland. Ich denke, wenn wir Putins Kriegskasse schnell leeren, kostet uns das zwar jetzt Wirtschaftswachstum und Wohlstand, kann aber später viele Milliarden sparen, weil der Krieg auch dann schneller endet. Wir könnten so den Krieg hoffentlich eindämmen und viele Menschenleben retten, und das ist ja das am Ende, was eigentlich zählen sollte. Andererseits dürfen wir uns auch nichts vormachen. Die Folgen eines schnellen, harten Embargos, vor allem eines Gasembargos, wären für unsere Wirtschaft und die Verbraucher enorm und würden Deutschland vielleicht auch politisch destabilisieren. Steht die EU also vor der Wahl, Russland jede Stunde 35 Millionen Euro zu überweisen oder eben gar nichts mehr und dann ohne Gas dazustehen? Vielleicht gibt es einen dritten Weg. Über den wird meiner Ansicht nach noch viel zu wenig nachgedacht, nämlich Zölle auf Energieimporte. Damit könnten wir zwar weiter Gas aus Russland beziehen, zumindest für eine Weile, vielleicht für eine Übergangsphase, aber andererseits auch russisches Gas ganz gezielt gegenüber anderen Gasimporten benachteiligen und auch Geld einsammeln, um ganz gezielt vielleicht die Verbraucher in der EU zu entlasten. Über diese Idee spreche ich heute mit Holger Görg. Er ist Professor für Außenwirtschaft an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel und Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Er forscht vor allem im Bereich Außenhandel und war auch Berater der Weltbank zum Beispiel, der Europäischen Kommission, der Vereinten Nationen und verschiedener Ministerien. Er ist einer der führenden Außenhandelsexperten in Deutschland und kann wahrscheinlich so gut wie kaum ein anderer einschätzen, was solche Zölle auf Energieexporte für Russland und auch für uns in Deutschland bedeuten könnten. Herr Görg, die EU will einerseits Russland nicht mehr mit all den Milliarden für Gas und Öl überschütten, scheut andererseits aber auch die Folgen eines harten Embargos. Sie haben die Politik schon häufig beraten, auch die EU-Kommission. In welcher Lage sehen Sie die EU gerade?
Nun, die EU hat genau das Dilemma, das Sie gerade schilderten. Auf der einen Seite möchte man Russland bestrafen durch Sanktionen und andere Maßnahmen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das große Schreckgespenst, dass Russland sozusagen den Hahn zudreht und insbesondere kein Gas mehr liefert. Und das wäre für viele EU-Länder, und da ist Deutschland eingeschlossen und eins der großen Beispiele leider, das wäre für viele EU-Länder doch ein großes Problem für die Wirtschaftsleistung. Wir haben zum Beispiel am IFW in der aktuellen Prognose berechnet, dass ein Gaslieferstopp zu einer leichten Rezession im Jahr 2023 führen würde. Also und das gilt natürlich auch für andere Länder, nicht für alle Länder in der EU, aber doch für einige, und das ist ein großes Problem.
Sie haben es gerade erwähnt, es ist unterschiedlich bei den einzelnen Ländern. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen rausarbeiten. Welche Länder trifft es besonders stark? Welche Länder können da eher entspannt drauf schauen?
Nun, ganz besonders stark trifft es natürlich auf einmal Deutschland. Da war ja die große Zahl, die durch die Medien ging, dass 55% der Gasimporte aus Russland kamen zu Beginn des Krieges. Das hat sich jetzt etwas verringert, aber ist immer noch sehr signifikant, also eine signifikante Abhängigkeit. Ähnlich gilt es für Bulgarien, Polen, die Länder, die ja auch schon von einem Stopp betroffen sind. Entspannter sehen können es die Länder, die weiter westlich sind und sich durch andere Quellen Gas beschaffen. Da sieht es einfacher aus.
Wenn wir jetzt nur mal auf die politische Lage gerade schauen, wie schätzen Sie da die Situation ein in der EU? Klar, die Länder, die abhängiger sind, werden hier vorsichtiger sein, was ein Embargo angeht. Das ist logisch. Aber was Sie so hören jetzt über die Gemengelage in der EU, wie ist da jetzt gerade der Stand der Diskussion?
Nun, ganz aktuell wurde ja ein Ölembargo diskutiert, und da hat man es denke ich, auch ganz deutlich gesehen, dass die EU noch nicht mit einer einheitlichen Stimme spricht. Wir haben Länder, die auf der einen Seite viel abhängiger sind von Öl und Gas, unter anderem auch Ungarn, hätte ich eben auch erwähnen können, die strikt dagegen sind. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Länder und hier auch wieder Deutschland als Beispiel, die durchaus doch noch stark abhängig sind von den Importen, trotzdem aber aus politischer Sicht, um auf den Krieg zu reagieren, durchaus willens zu sein scheinen, auch zumindest ein Ölembargo mitzutragen. Also scheint sich da doch etwas zu tun. Nichtsdestoweniger gibt es natürlich immer noch einige Länder, unter anderem auch Österreich, dabei, die gegen ein Ölembargo zu sein scheinen.
Beim Öl nähern wir uns einem tatsächlichen Embargo. Viel schwieriger noch sieht es beim Gas aus. Und vielleicht können wir uns jetzt in der Folge darauf mal konzentrieren, um auch die Diskussion ein bisschen zu vereinfachen. Beim Gas wird eben diskutiert. Wir machen einen Lieferstopp, weil wir Russland nicht weiter unterstützen wollen. Oder Russland dreht den Hahn zu, klar, das kann auch passieren. Oder eben wir lassen es weiterlaufen, weil wir sagen, wir sind bis auf Weiteres davon abhängig. Das sind die zwei Extrempositionen. Es gibt aber auch noch ein paar Ideen, wie man anders damit umgehen kann. Entweder indem man vielleicht Zölle auf diese Energieexporte erhebt. Andere haben auch davon gesprochen, man könnte das Geld erstmal auf Treuhandkonten legen und später an Russland überweisen, wenn der Krieg vorbei ist oder wenn man das irgendwie moralisch verantworten kann. Es sind also einige Optionen so im Raum. Vielleicht können Sie die noch mal kurz umreißen und sagen, vielleicht auch in welche Richtung man aus Ihrer Sicht denken sollte jetzt am ehesten.
Ja, vielleicht den letzten Punkt, weil das auch so ein bisschen einen Schritt zurückgeht und die Frage stellt, ja, worum soll es überhaupt gehen bei einem Lieferstopp oder bei Zöllen oder bei diesen ganzen Maßnahmen? Geht es natürlich darum, die russische Wirtschaft abzustrafen für den Krieg, den Russland angefangen hat. Wie kann man das erreichen? Natürlich spielt da Lieferstopp, also ein Stopp der Importe, eine Rolle. Aber im Grundsatz geht es ja darum, dass wir durch diese Maßnahmen versuchen, die russische Wirtschaft dergestalt zu schwächen, dass man in Russland keine westlichen Güter mehr einkaufen kann. Dass sie also, um es ganz salopp zu sagen, Devisen kann man nicht essen, mit Devisen kann man kein Auto fahren, dass sie also das Geld, das sie verdienen, nicht mehr ausgeben können. Und um das zu erreichen, sind natürlich erstmal die Exportstopps, Exportsanktionen sehr, sehr wichtig, dass eben keine Güter aus dem Westen und vielleicht auch aus anderen Ländern nicht mehr nach Russland kommen. Denn das wäre wirklich wahrscheinlich die effektivste Maßnahme, dann selbst wenn Russland dann noch Deviseneinnahmen hätte, diese aber nicht mehr ausgegeben werden können für Güter auf dem Weltmarkt. Dafür wäre es natürlich im Moment noch wichtig, dass eben die Sanktionen nicht nur aus dem Westen kommen und diese natürlich auch noch ein bisschen verschärft werden müssten, aber nicht nur aus dem Westen kommen, sondern auch andere Handelspartner von Russland mit an einem Strang ziehen, wie zum Beispiel China und Indien. Also das wäre vielleicht mal in eine andere Richtung gedacht, etwas losgelöst von einem möglichen Lieferstopp oder andere Sanktionen auf Importe aus Russland.
Wenn ich da kurz zwischenfragen darf, aber für wie realistisch halten Sie das, dass das passiert? Dass da wirklich China jetzt sozusagen Farbe bekennt und Russland abstraft?
Ja, das ist die große Frage. Das ist wahrscheinlich im Moment, Sie deuten es schon an, eher unrealistisch. Das heißt aber nicht, dass man dort nicht durchaus auch versuchen sollte, mit chinesischen Partnern zu sprechen, um Aktionen durchzusetzen. Also komplett unrealistisch sehe ich es nicht, aber es ist im Moment nicht direkt offensichtlich, dass sowas passiert. Da haben Sie schon recht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Dann gibt es die anderen Optionen schon angesprochen, eben dass man irgendwo diese mit diesen Energieexporten was macht. Geld auf Treuhandkonten, fangen wir da vielleicht mal an. Ist das eine realistische Möglichkeit? Glauben Sie, sowas kann funktionieren?
Also im Grundsatz können diese Maßnahmen, die angesprochen wurden, natürlich theoretisch alle funktionieren. Ich glaube, Geld auf Treuhandkonten wäre auch nicht das erste Mal, hat es in der Geschichte auch schon gegeben. Es hieß halt, dass die Gelder nicht direkt zugänglich wären zu den Exportunternehmen, also Gazprom in dem speziellen Fall. Ja, also das wäre durchaus eine Möglichkeit. Es hat natürlich den Haken, sagen wir mal, den moralischen Haken, dass das Geld trotzdem da ist für Russland und auch in der Zukunft nach bestimmten Bedingungen, auf die man sich einigen muss, dann auch zugänglich ist. Und da ist die Frage, ob man sowas wirklich machen möchte mit einem Handelspartner, dem man nicht mehr vertraut. Und wie gesagt, es müssten Bedingungen ausgehandelt werden, denen natürlich auch beide Vertragsparteien zustimmen müssten. Das sehe ich auch als sehr schwer bis unrealistisch im Moment.
Gut, und wenn wir den völligen Exportstopp jetzt vermeiden wollen, weil wir sagen, das trifft unsere Wirtschaft zu hart, dann steht eben noch die Option der Zölle im Raum, so eine Art Strafzoll. Erstmal, wie kann sowas aussehen und kann das funktionieren?
Ja, das ist ein Modell, das im Moment ein bisschen diskutiert wird. Vielleicht darf ich da auch noch mal ganz kurz ausholen, um den Zoll zu erklären, um das vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Also generell geht es ja darum, bei einem Zoll oder ist die Grundidee eines Zolles, dass man die heimische Wirtschaft beschützen möchte. Nehmen wir einfach mal an, ein ganz einfaches Beispiel, dass in unserem Heimatland ein T-Shirt für 10 Euro produziert werden kann. Im Ausland kann es für 8 Euro produziert werden. Das hieße natürlich, dass Verbraucher im Heimatland gerne die 8 Euro T-Shirts anziehen möchten und kaufen möchten und die heimische Wirtschaft dann eben in die Röhre guckt, keinen Absatz hat, weil sie zu teuer sind. Und dann gibt es die Möglichkeit für eine Regierung zu sagen, gut, wir schlagen einen Zoll von, sagen wir, 2 Euro auf diese 8 Euro T-Shirts, dann kosten sie auch 10 Euro im Land und dann ist es den Verbrauchern vielleicht egal, wenn sie nur auf den Preis schauen, ob sie ein importiertes oder ein einheimisches T-Shirt kaufen. Oder vielleicht haben Sie dann sowieso eine Präferenz, ein einheimisches T-Shirt zu kaufen, weil es das Gleiche kostet. Das Nette dabei ist, dass man eben auf der einen Seite dadurch die Importe dieses Gutes, also der T-Shirts, reduzieren kann und die heimische Wirtschaft stärkt. Und zweitens hat es den Effekt, dass diese 2 Euro Zoll, die aufgeschlagen werden, nicht den ausländischen Produzenten zugutekommen, sondern als Zoll, also als Steuer vom Staat eingesammelt werden. Und der Staat diese 2 Euro dann natürlich auch an die Bevölkerung im Heimatland weitergeben kann, wenn er das möchte. So, das ist die Grundidee eines Zolls. Auf dieses Beispiel hier angewendet würde das heißen, dass die Regierung auf Gasimporte aus Russland einen Strafzoll von einigen Prozenten, die die Regierung dann ausrechnet und bestimmt, aufsetzen müsste. Und das heißt, dass dieser zusätzliche Zoll, also es wäre sozusagen eine Importsteuer, die vom Verbraucher gezahlt werden muss, aber diese zusätzliche Steuer oder der Zoll dann eben auch der Regierung in die Koffer der Regierung fließt und an die Bevölkerung weitergegeben werden könnte, sozusagen zum Ausgleich für die erhöhten Preise des Gases. So, das heißt, der Preis wird verteuert und dadurch würde es zu einer Verringerung des Gasverbrauchs und des Gaskonsums kommen. So die Grundidee. Und wie gesagt, das Gute daran ist, dass der Vorteil daran wäre, dass dieser Zoll der Regierung zugutekommt, die ihn dann an die Verbraucher weitergeben kann. Und wir kommen dadurch auch zu einer Verringerung des Gas, der Gasimporte aus Russland, weil sie eben weiter teurer werden und dadurch weniger verbraucht wird. Mhm. So die Grundidee, die Theorie. Sie merken wahrscheinlich schon, dass es da wahrscheinlich auch ein paar Probleme gibt. Fangen wir einfach mal damit an, dass es natürlich den Gaspreis weiter in die Höhe treibt und die Verbraucher das natürlich erst einmal zahlen müssen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Frage ist, wie genau dieser Zoll wirken kann. Denn denken Sie zurück ans Beispiel der T-Shirts. Da gibt es einen einheimischen Produzenten von T-Shirts, die es zu einem bestimmten Preis produzieren können. Beim Gas gibt es natürlich Alternativen, aber die sind sehr begrenzt. Und es ist ja die große Frage, ob es genügend Alternativen gibt, um wirklich die Gas aus Russland zu ersetzen. Und das ist die große Frage. Und ich glaube, das ist das große Problem, das wir im Moment haben, dass nicht ganz klar ist, ob es wirklich die Alternativen gibt, die dann wirklich auch dazu führen würden, dass, oder sagen wir es mal andersrum, wenn es diese Alternativen nicht gäbe, dann gibt es natürlich keinen Grund, warum Gazprom nicht einfach weiter die Gaspreise erhöhen könnte und dadurch ja höhere Gewinne einfährt und die einheimischen Verbraucher dann immer noch mehr bezahlen müssen. Das lässt sich nur aufhalten, wenn es eine Alternative gibt. Wie gesagt, die 10-Euro-T-Shirts, die im Heimatland produziert werden. Und ob wir das für Gas haben, ist im Moment die große Frage. Und da sehe ich das große Problem der praktischen Umsetzung des Zolls im Moment noch.
Könnte es auch sein, dass Russland dann empört wäre sozusagen über diese Zölle und die Lieferungen aufgrund der Zölle einstellen würde? Halten Sie das für wahrscheinlich?
Nun, dass sie empört werden, das auf jeden Fall. Das sehen wir ja immer in Handelskriegen, hatten wir in den letzten Jahren auch genügend von Zollerhöhungen. Natürlich sind die ausländischen Produzenten dann erstmal empört. Wo das genau hingeht, wo es aufhört, ist natürlich die Frage. Normalerweise würde man davon ausgehen, dass ein Produzent dann nicht aufhört zu exportieren, sondern empört, aber trotzdem weitermacht. Nun sehen wir bei Russland, da wird nicht unbedingt rational entschieden. Deswegen ist es wirklich sehr schwer abzusehen, wie die russische Regierung oder die Gasexporteure insbesondere darauf reagieren würden.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Wir sehen ja, dass die Politik versucht, wirklich vom russischen Gas loszukommen und dass man dann in absehbarer Zeit irgendwann diese Gasimporte auch nicht mehr braucht. Wäre denn diese Idee mit den Zöllen, wäre das eine gute Idee für die Zwischenzeit, also so eine Art Brückenlösung?
Ich glaube schon, dass das eine gute Möglichkeit wäre. Wichtig ist, wie gesagt, auf der einen Seite, dass es Alternativen gibt. Daran wird ja im Moment gearbeitet. Und das sieht schon sehr viel besser aus, als es vielleicht noch vor einem Monat aussah. Und wenn es diese Alternativen gibt, kann ein Zoll auch gut wirken. Deswegen sehe ich das schon als eine gute Alternative, weil wir eben die zusätzlichen Einnahmen des Staates haben, die, wie gesagt, weitergegeben werden können an die Bevölkerung, um für die höheren Gaspreise zu kompensieren. In welcher Weise auch immer, das wäre natürlich eine Aufgabe des Staates, der Regierung zu entscheiden, wie genau solche Hilfen aussehen müssten.
Das heißt, mit den zusätzlichen Gasquellen, die wir sozusagen für uns schon erschlossen haben, hätten wir es dann auch leichter, die Zölle zu verhängen. Mhm. Trotzdem, wir kommen da ja voran, trotzdem aber tut sich die EU noch schwer mit dieser Idee der Zölle. Es ist glaube ich, bekannt, dass das diskutiert wird in der EU, ziemlich eifrig. Aber dazu durchringen konnte man sich noch nicht. Können Sie sich vorstellen, wo da die Bedenken liegen?
Nun, ich könnte mir vorstellen, dass es da zweierlei Bedenken gibt. Auf der einen Seite haben wir natürlich die eben schon angesprochenen Unterschiede der Länder hinsichtlich ihrer Abhängigkeit vom russischen Gas und wer immer noch sehr stark abhängig ist vom russischen Gas, könnte da durchaus anders entscheiden als andere Länder, zum Beispiel Ungarn, die ja doch sehr stark abhängig sind immer noch. Ich glaube, also das könnte ein Punkt sein. Ich denke aber, ein anderer Punkt ist auch die politische Dimension. Wie gesagt, würde ein Zoll natürlich dazu führen, dass der Verbraucherpreis steigt. Und das könnte natürlich erstmal sehr schwer zu vermitteln sein in der Bevölkerung, dass wir einen Preisanstieg in Kauf nehmen müssten. Es müsste also wirklich sehr, sehr klar kommuniziert werden, warum es diesen Preisanstieg gibt, was mit dem Zoll, der eingenommen wird, was damit passiert, inwieweit dadurch die erhöhten Preise kompensiert werden können, beziehungsweise Mitbürgerinnen, Mitbürger mit geringerem Einkommen kompensiert werden könnten oder nicht. Also ich glaube, trotzdem ist das, denke ich, ein großes Hindernis aus politischer Sicht, dass man der Bevölkerung einen höheren Preis vermitteln muss, der vielleicht noch höher ist als der Preisanstieg, der vielleicht noch höher sein würde, als er es bei einem kompletten Lieferstopp wäre.
Es läuft jetzt alles eigentlich auf eine wirtschaftliche Abschottung Russlands hinaus. Sämtliche Aktivitäten, die man so sieht international, Sie sind auch ein Globalisierungsexperte, deswegen abschließend die Frage, ist diese Idee des Wandels durch Handel endgültig gescheitert?
Das glaube ich nicht und ich glaube das nicht, wenn man hier auch wieder eine längerfristige historische Perspektive einnimmt. Glaube ich, gibt es doch sehr, sehr viele Beispiele, die zeigen, dass Wandel durch Handel durchaus erfolgreich sein kann. Anderen südostasiatischen Ländern, in China aber auch, wo es zumindest vielleicht in den letzten paar Jahren nicht mehr, aber zumindest in den 90er und 2000er Jahren doch sehr, sehr stark zum Wachstum und auch zum Wandel beigetragen hat. Wir sehen es in Afrika, wir haben es in Südamerika, in Lateinamerika gesehen. Also es gibt sehr, sehr viele Beispiele, dass Wandel durch Handel klappen kann. Jetzt haben wir natürlich ein schreckliches, sehr großes negatives Beispiel, wo es nicht geklappt hat. Aber ich denke, man sollte, wie gesagt, das große Bild nicht vergessen. Und ich glaube, man muss trotzdem ein bisschen umdenken, dass Wandel durch Handel natürlich stattfinden kann und es auch tut, dass wir aber nicht naiv sein sollten und sagen, gut, wir handeln einfach und der Rest wird schon kommen. Ich glaube, dieses Negativbeispiel, den Krieg, den wir im Moment haben, der zeigt doch, dass Wandel durch Handel auch durch Maßnahmen, vertrauensbildende Maßnahmen flankiert werden muss. Einfach nur handeln ist wahrscheinlich nicht genug, sondern es müssen, wie gesagt, auch gute Institutionen, gutes Vertrauen geschaffen werden. Und vielleicht noch, habe ich ganz vergessen, natürlich die EU selbst ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, wie Wandel durch Handel funktionieren kann. Das sollten wir natürlich auch nicht vergessen.
Was Holger Görg hier sagt, heißt für mich nichts anderes, als dass wir auf dem Weg zu einer vollständigen Unabhängigkeit vom russischen Gas auch das Instrument der Zölle nutzen können. Denn je unabhängiger wir von dem Gas werden, und diese Bestrebungen laufen ja, umso besser können wir auch Zölle verhängen. Und das ist für mich eine interessante Erkenntnis. Ich hoffe, dass das Thema deswegen auch in der Politik intensiv diskutiert werden wird. Das war High Voltage. Danke fürs Zuhören. Für alle High-Voltage-Hörer, die mehr über Energiethemen wissen möchten, habe ich noch einen Tipp. 5 Monate lang Wirtschaftswoche lesen zum halben Preis. Das Angebot finden Sie unter vivo.de/highvoltage-abo. Der Podcast wurde produziert von Florian Högerle und Anna Hönscheid.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.